You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Ja, ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu unseren Antifa-News. Wie vor 2 Wochen angekündigt, geht es heute am 22. Juni nach einer einwöchigen Pause durch die Radio Rally von Radio Korax weiter mit dem Spezialmagazin der Antifa-News. Also hört gut zu und los geht's.
Wir beschäftigen uns jetzt in den Antifa-News mit dem Thema Überwachung, genauer gesagt die Überwachung von der Polizei und dem Verfassungsschutz. Dazu wollen wir uns eine aktuelle Nachricht zum Anlass nehmen, die in der letzten Woche durch unterschiedliche Medien in die Öffentlichkeit getragen wurde. Es geht um Göttingen, denn in Göttingen sollten vermeintlich Linke über Jahre hin überwacht worden sein von dem 4. Polizeikommissariat der Polizeiinspektion Göttingen. Dabei handelt es sich um eine Datensammlung. Von 5 prall gefüllten Ordnern ist die Rede bei dieser Datensammlung von der Polizei. Die Datensammlung sei rechtswidrig, so sagt es der Rechtsanwalt Sven Adam aus Göttingen. Er erzählt uns, wie es zu dieser Aufdeckung überhaupt gekommen ist.
Ursprung dieser Erkenntnis ist ein Ermittlungsverfahren gegen bezeichnenderweise einen Polizeibeamten, der seinerseits in diesem Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen gearbeitet hat und über Jahre hinweg gegen diese illegale Datenerhebung remonstriert haben will. Er ist dann pensioniert worden vor 2 Jahren und hat seinerseits allerdings weiterhin auch in Schreiben zum Beispiel an das LKA auf diese Form der Datenerhebung hingewiesen und darum gebeten, dass man das doch bitte polizeiintern lösen möge und dass es doch mal bitte aufhören solle. Dann gab es allerdings tatsächlich ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen vermeintlichem Verwahrbruch, weil er Unterlagen zu Beweiszwecken mitgenommen haben soll und dann wurde bei ihm durchsucht. Also mit Durchsuchungsbeschluss auf das Amtsgericht Göttingen, die dann entsprechend dort durchsucht haben und Unterlagen mitgenommen haben, Beweismittel mitgenommen haben und dann hat er sich entsprechend Strafverteidigerrat gesucht. Das ist dann auch bei uns gelandet, dieses Verfahren, und wir haben entsprechend Akteneinsicht beantragt, auch mit dem Kollegen Christian Woltmann aus Hamburg zusammen. Und haben die Akte jetzt zwischenzeitlich erhalten vor einer Woche und da sind uns halt alle Augen aus dem Kopf gefallen, als wir gesehen haben, was für eine Datentiefe diese Erhebung hat, um die es da geht und gegen die der Beamte regelmäßig remonstriert hat.
Die Bandbreite der Datensammlung und wie viele Personen von dieser genau betroffen ist, kann man bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Nach Schätzungen von dem Rechtsanwalt Sven Adam seien es mehrere 100 Personen. Der Beamte, der zur Aufdeckung dieser Sache führte, hatte zu Beweissicherungszwecken Fotos von Teilen der Ordnern gemacht, um belegen zu können, dass diese Datensammlung der Polizei halt rechtswidrig ist. Diese Belege, die der ehemalige, jetzt pensionierte Polizist sammelte, sind nun Gegenstand der Ermittlung gegen das 4. Polizeikommissariat Göttingens. Faktisch kann man nicht wissen, ob man in der Datensammlung einen Eintrag hat. Durch die Aufdeckung des ehemaligen Polizisten fand man bis jetzt jedoch einige Personen, die Eintragungen in den Belegen von dem ehemaligen Polizisten hatten. Dadurch gibt es momentan zumindest 8 Kläger gegen die Datensammlung, von denen einige auch der Rechtsanwalt Sven Adam vertritt. Er kann uns zumindest umschreiben, was für Daten in den Aktenordnern zu finden sind.
Es ist schon eine recht tiefe Datenerhebung, die in dieser Form so mir nicht bekannt ist. Ich mache jetzt seit 10 Jahren auch so datenschutzrechtliche Sachen und das ist sportlich, was sie da erhoben haben. Also da wurden Fotos offensichtlich aus dem Einwohnermeldeamtsregister gezogen, da wurden alle Daten, die sonst in dem Personalausweis enthalten sind, sogar die gescannte Unterschrift ist da sozusagen gesichert worden. Da sind Körpermaße und Augenfarbe und sowas auch alles hinterlegt worden. Und bei den Sachen, die man halt nicht über das Einwohnermeldeamt gezogen hat, mit den entsprechenden Ausdrucken, die dann da gefertigt worden sind, hat man anscheinend noch handschriftlich ergänzt, was man sonst so wusste. Zum Beispiel, dass man als Zuschauer in einer Gerichtsverhandlung anwesend war oder dass man zu einer bestimmten politischen Gruppe, wie zum Beispiel der Grünen Jugend, gehört oder dass man mit dem Fahrrad von A nach B gefahren ist. Also solche Sachen sind halt zusätzlich mit da eingetragen worden, genauso wie ob man einen Facebook-Account hat, ja oder nein, oder wo man arbeitet. Ne? Also Arbeitsstellen sind auch notiert, das aber halt dann jeweils handschriftlich, um sozusagen den analogen Charakter halt irgendwie auch aufzuzeigen. Das ist halt einfach nur ein Ordner, in den dann alphabetisch sortiert Informationen über Menschen gesammelt worden sind.
Prinzipiell gibt es die Möglichkeit für die Polizei, Daten zu erheben und zu sammeln. In der Regel ist das jedoch nur dann möglich, wenn eine Gefahr vorliegt. Bei der Datensammlung, die jetzt in Göttingen aufgedeckt wurde, liegt die Legitimation dafür gefahrenrechtlich einfach nicht vor. Es wurde erfasst, was man irgendwie von den vermeintlich linken Personen finden konnte. Bis jetzt äußerte sich das 4. Fachkommissariat von Göttingen nicht zu diesen Vorwürfen. Lediglich die übergeordnete Polizeidirektion sagte am vergangenen Samstag, dass die Datensammlung jetzt schon vernichtet wurde. Wann das passiert sein soll, steht nicht fest. Sollte dies jedoch zutreffen und die Sammlung ist vernichtet, bedeutet das, der einzige Nachweis für diese 5 Ordner die Belege des pensionierten Polizisten sind, wodurch die ganze Datenerhebung überhaupt erst an die Öffentlichkeit gekommen ist. Das erste Mal ist es auch nicht, dass die Polizei in Göttingen bei einer solchen Sache auffällt.
Zu dem Thema haben wir hier in Göttingen eine sehr lange Tradition, was illegal angelegte Datenbanken angeht. Es gab hier schon mal die sogenannten Spudok-Skandale, wo in den 80er Jahren eine ähnlich große Datenbank aufgeflogen ist, die offensichtlich rechtswidrig war, die dann vernichtet worden sein soll und bezeichnenderweise die Daten aus dieser Datenbank Ende der 90er Jahre mit denselben Rechtschreibfehlern wieder in polizeilichen Daten aufgetaucht ist. Also da kann man sich dann offensichtlich nicht mal mehr davor schützen, halt irgendwie, indem so Daten angeblich vernichtet werden.
Es ist auch schwer zu sagen, wie man sich vor solchen Datensammlungen schützen kann. Es gibt zwar Datenschutzbeauftragte in den einzelnen Polizeidirektionen, nur wenn diese es nicht erfahren, dass es solche Unterlagen irgendwo gibt, können sie auch letztendlich nicht handeln. Die Daten in diesem Fall jetzt in Göttingen wurden auch nur schriftlich in Ordnern aufbewahrt. Sie wurden halt so angelegt, dass andere Kommissariate davon nichts mitbekommen konnten. Man müsste spekulieren, ob die übergeordnete Polizeidirektion davon gewusst habe und falls sie das gewusst hat, ob sie dann angemessen reagiert hätte. Sicher ist aber, dass es nicht das erste Mal ist, dass es eine solche rechtswidrige Datenerfassung in der Polizei in Göttingen gab. Und die Frage, ob diese Daten jetzt wirklich vernichtet sind oder nicht, bleibt leider letztendlich eine offene Frage. Und was wahrscheinlich auch leider eine offene Frage bleibt, ist, wer von den Personen noch alles einen Eintrag in diese 5 Datenordner hatte. Ja, wir bleiben beim Thema Überwachung und hören uns jetzt nun Ausschnitte aus einem Dokumentarfilm an, der diesen Monat erst erschienen ist.
Das Bedürfnis nach Freiheit ist schwerer zu verteidigen als das Bedürfnis nach Sicherheit. Es gibt kein Grundrecht auf innere Sicherheit.
Ich kenne einen Fall, da ist sogar in den Akten dokumentiert, was ein Abgehörter und durch Wohnraumüberwachung Abgehörter im Schlaf gesprochen hat.
Es ging um eine V-Person, einen verdeckten Ermittler, die von der Polizei eingeschleust werden sollte.
Sie ist nicht die erste gewesen, sondern sie war in einer ganzen Reihe von weiteren Verdeckten, die auch hier in der Roten Flora aktiv waren.
Sie war eine Freundin, die sich so verhalten hat, wie ich mir das von einer Freundin eben wünsche.
Das ist halt ein sehr seltsames Gefühl, wenn man hinterher erfährt, der andere Mensch wurde dafür bezahlt, das zu tun und hinterher aufzuschreiben, was er für einen Eindruck von dir hat.
Ja, und nicht nur bezahlt, irgendwie Freund zu sein, sondern bezahlt, so zu tun, als wäre dein Freund und dich eigentlich zu verraten.
Kein Mensch kann mir erzählen, dass jemand über Jahre eine Beziehung führt, die teilweise sehr, sehr intensiv ist. Und die VE-Führer, die ja fast täglich Besprechungen hatten, das nicht mitbekommen.
Das ist auch genau das, was es so schwierig macht, das, glaube ich, so wegzustecken, weil es einfach, man einfach nicht weiß, wer sie war und was sie ernst gemeint hat und was nicht. Und aber auch, was sie ausgenutzt hat an Intimitäten mit Menschen, um an Ergebnisse ranzukommen für ihre Arbeit.
Ich will das jetzt nicht schönreden. Also ein Liebesverhältnis in einem solchen Bereich ist keine gute Sache. Darüber sind wir uns einig. Die Frage ist immer, war es hier notwendig oder war es nicht notwendig?
Ja, was wir da gerade hörten, waren Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Im inneren Kreis, ein Film, der von Hannes Obenz und Claudia Mora ist. Die Idee entstand nach den Aufdeckungen der verdeckten Ermittlerinnen, die sich in Hamburg in den letzten Jahren bewegten. Eine davon ist Iris P., die vielen vielleicht ein Begriff ist. Sie war eine der drei verdeckten Ermittlerinnen, die sich in Hamburg in der linken Szene bewegte. Vom Jahr 2000 bis 2006 ermittelte sie unter der Tarnidentität Iris Schneider als verdeckte Ermittlerin in der Hamburger linken Szene. Sie war mit einer erfundenen Biografie 6 Jahre lang aktiv. Vor allem in der Roten Flora nahm sie regelmäßig an wöchentlichen Plenars des Projektes teil und engagierte sich auch in weiteren Strukturen, wie etwa dem Radioprojekt Freies Senderkombinat in Hamburg. Der langjährige Einsatz der LKA-Beamtin Iris P. reiht sich ein in eine seit fast 25 Jahren andauernde Bespitzelungspraxis der Hamburger Staatsschutzbehörden in der linken Szene. Der Regisseur Hannes Obenz und die Regisseurin Claudia Mora fragen nach den Folgen der verdeckten Einsätze für die Überwachten und sie suchen nach Erklärungen. Denn neben den Fragen der Betroffenen, warum gerade sie ins Fadenkreuz gerieten und welche ihrer persönlichen Daten der Staat gespeichert hat, bleiben auch strukturelle und gesellschaftliche Fragen.
Wir können, glaube ich, sagen, dass verdeckte Ermittlungen in der linken Szene und im politischen Zusammenhang, also gerade der linken Szene, absolutes Unding sind. Das hat man gesehen. Das zeigt die Doku. Das wird exemplarisch an den Fällen, die wir zeigen, dargestellt, was für Verwerfungen durch solche verdeckte Ermittlungen sozusagen reingebracht werden, was das auslösen kann, wenn Überwachung eben bis unter die Haut geht. Das ist ja das, was die Doku auch thematisiert. Also dass sie zeigt eben, dass Überwachung keineswegs was Inaktives, was Passives, was rein, wenn man so möchte, Beobachtendes ist, sondern dass die Überwachung in der Form von verdeckten Ermittlern zumindest aktiv in die Lebensbedingungen, Lebensverhältnisse vieler, vieler Menschen eingreift. Und das ist unserer Meinung nach ein Unding, gerade wenn es um politische Zusammenhänge geht. Generell kann ich mich jetzt schwer zum Instrument der verdeckten Ermittler äußern, was so den Bereich der organisierten Kriminalität anbelangt oder so. Das möchte ich auch gar nicht an der Stelle, aber ich kann sagen, und auch das zeigt, glaube ich, auch der Film, dass verdeckte Ermittlungen im Bereich politischer Szene, vor allem der linken Szene, absolutes No-Go sind.
Hannes Obenz und Claudia Morra haben 1,5 Jahre an diesem Film gearbeitet, der ihr erster ist und den sie komplett aus Spenden finanziert haben. Weil sie nah an der Szene sind, gelingt es ihnen, den Zuschauern und Zuschauerinnen einen persönlichen Einblick zu gewähren. Neben Politikern und Anwälten, dem ehemaligen Generalbundesanwalt Kai Nehm, einem Polizisten und einer Psychoanalytikerin, kommen hauptsächlich von den Einsätzen Betroffene zu Wort. Flora-Aktivisten und Überwachte aus dem Heidelberger Studierendenmilieu erzählen, wie sie sich mit ihren vermeintlichen Freunden zum Kochen verabredet haben, wie sie Geburtstage zusammen feierten und was die Täuschung für Wunden hinterlassen haben.
Wir haben mit Personen gesprochen, die mit ihr befreundet waren. Wir haben mit Personen gesprochen, die nur in politischen Zusammenhängen mit den verdeckten Ermittlerinnen, also sowohl aus Heidelberg wie im Fall Simon B. oder aus Hamburg Iris P., Maria B. oder Astrid O. Also unterschiedlich. Menschen natürlich, wir hatten auch, haben auch eine Person dabei, die in einer intime Beziehung hatte, unwissentlich mit einer verdeckten Ermittlerin. Und das erschüttert halt das Selbstbewusstsein und auch das Gefühl, dass man eine Menschenkenntnis besitzt, über viele Jahre. Das lässt sich nicht so weit kurieren. Das sind tiefe Verwundungen, die da hinterlassen werden, gerade bei Menschen, die eben tiefe Freundschaften oder sogar Liebesbeziehungen geführt haben. Aber auch bei den anderen Menschen, die jetzt nicht so eng den Beamtinnen, Undercover-Beamtinnen standen, hinterlässt das Verunsicherung und auch natürlich seelische Narben.
Der Film Im inneren Kreis zeigt auch, wie aktiv der Staat durch seine Spitzel ins Private eingreift. Der Einsatz von Iris P. führte zu Spaltungen in der Szene. Während einige Aktivisten Iris P. schon früh verdächtigten, Polizistin zu sein, vertrauten ihr wiederum andere. Die Ermittlerin selbst sei in Tränen ausgebrochen, als sie von dem Verdacht erfahren habe. Beweise gab es allerdings nicht für den Vorwurf der Bespitzelung gegen sie. Iris P. blieb bis zu ihrem Abtauchen 2006 in der Szene. Die Vorwürfe hatten ihre Position eher gefestigt als gefährdet. Leo, ein anderer Protagonist, lebte 12 Jahre lang mit dem falschen Schuldgefühl, sie zu Unrecht verdächtigt zu haben. Das Ziel des Filmes ist für die Regisseure, eine öffentliche Debatte über das umstrittene Überwachungsinstrument anzuregen.
Ich meine damit jetzt generell den Diskurs der Überwachung in Zeiten des Terrorismus, den wir ja gerade auch leben, den wir ausgesetzt sind, ist ja der Ruf nach verstärkter Überwachung fast omnipräsent. Und dem gilt es etwas entgegenzusetzen, zu zeigen, was Überwachung im Einzelnen zur Folge haben kann. Das war sicherlich auch ein Anliegen der Doku. Es ging nicht um Verurteilung oder so. Es ging darum zu demonstrieren, und zwar auch exemplarisch, wie sich Überwachung, die ja scheinbar, wie gesagt, nur passiv ist, eben doch ganz aktiv auf Menschen auswirkt. Und die Konsequenzen, die ja verschiedene Facetten haben, Form von beschädigten Menschen durch Leute, die Liebesbeziehungen unwissentlich mit verdeckten Ermittlerinnen und Ermittlern eingegangen sind, oder in Form von Provokationen, die seitens staatlicher Stellen im Rahmen von verdeckten Ermittlungen angestellt werden. Das sind unter anderem zwei sehr wichtige Facetten, längst nicht alle, die aber in der Dokumentation, im Dokumentarfilm im Inneren Kreis, exemplarisch dargestellt werden.
Überwachung als Ganzes ist ein Thema, welches in der Zukunft nicht weniger wichtiger sein wird, sondern eher immer mehr Teil unseres Lebens werden wird, egal ob wir das wollen oder nicht. Es ist wichtig, sich mit dem Gedanken des Präventivstaates und letztendlich der kompletten Überwachung auseinanderzusetzen und eben auch die Gefahren zu thematisieren und wahrzunehmen, die bei jeder weiteren Verschärfung eines weiteren Gesetzes immer mehr in die Freiräume des Einzelnen eingreifen. Die Doku im Inneren Kreis zeigt eben eine Debatte der Überwachung auf, nämlich die der verdeckten Ermittler. Gezeigt wird die Doku jetzt erst seit knapp über 2 Wochen und ist auch noch nicht in allen Städten zu sehen. Wer den Film in die eigene Stadt holen möchte und vielleicht auch eine eigene Veranstaltung zum Film machen will, kann die Filmemacher der Doku anschreiben, um den Film weiter der Öffentlichkeit zu zeigen. Mehr Infos dazu findet ihr auch auf der Internetseite der Doku unter www.iminnerenkreis-doku.de. Ja, wir sind nun schon heute für den 22. Juni am Ende der Antifa-News. Neue Antifa-News gibt es dann wieder in der nächsten Woche am Donnerstag im tagesaktuellen Morgenmagazin. Und ich verabschiede mich von allen Zuhörern und Zuhörerinnen und gebe wieder ab an das tagesaktuelle Programm.